Die Menschen kommen ja auch meistens in die Seminare, weil sie noch mehr Kognitives aufnehmen wollen. Das heißt, die linke Seite ist überfordert. Damit sie entlastet wird und wieder mehr aufnehmen kann, helfen Dinge wie mal aufstehen, sich strecken, Füße berühren, was anderes machen, was im Raum wahrnehmen, die rechte Gehirnhälfte aktivieren oder Erinnerungsübungen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich bin Ivo Würst, Trainer und Fachbuchautor und unterstütze Unternehmen, Institutionen und Bildungsorganisationen, ihre Arbeit im Bereich der Erwachsenenbildung zu professionalisieren. In diesem Podcast spreche ich mit kompetenten Gästen über innovative Formen der Bildungsarbeit. Du gewinnst wertvolle Hinweise und Inputs rund um das Thema didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge von Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Mein heutiger Gast navigiert Unternehmen und Führungskräfte durch komplexe Veränderungen zwischen Mensch und Maschine, zwischen Struktur und Bedeutung. Dr. Nora Engelbert ist Kulturanthropologin, Enterprise-Architektin und Coach. Sie nennt sich selbst eine Brückenbauerin zwischen Mensch, Struktur und Technologie. Ihre Laufbahn begann in der wissenschaftlichen Anthropologie mit Forschung zu Migration und Altern. Heute forscht sie weiter, nur das Feld hat sich verändert. Organisationen, Teams, digitale Ökosysteme. Seit über 15 Jahren begleitet sie internationale Fach- und Führungskräfte im Mittelstand und bei Unternehmen wie Roche, Bayer oder Ergo. Mit dem Dreiklang Erkennen, Verbinden, Entfalten begleitet sie Veränderung, die auf Resonanz beruht. Denn für Nora ist Wandel keine Phase, die irgendwann vorbei ist. Wandel ist Normalität. Und er braucht keine Heldinnen und Helden, sondern Orientierung. Nora, schön, dass du heute bei mir im Gespräch bist.
Hallo Ivo, herzlichen Dank, dass du mich eingeladen hast und dass ich heute hier sein darf.
Bevor wir inhaltlich einsteigen, wie immer meine Startfrage: Erzähl uns etwas aus deinem Leben.
Aus meinem Leben? Ich liebe rote Fäden. Ich liebe es, vermeintliche Gegensätze zusammenzuführen. Und als roter Faden zieht sich bei mir ganz klar durch der große Wunsch, Verständnis zu schaffen, Verbindung, Verstehen. Und durch Wandel bleibt es nicht aus, dass wir das immer wieder neu tun dürfen. Und dabei begleite ich Menschen gerne.
Ich bin neugierig. Bei der Vorbereitung zum heutigen Gespräch habe ich natürlich über dich im Netz und in deinen Publikationen gelesen. Und ich habe dort auch eine Keynote gefunden, die den Titel Atmen trägt. Du erzählst dort von Australien im Jahr 2001. Du bist 16 Jahre alt, befindest dich gerade in einem riesigen Kontinentalland und du spürst, irgendetwas stimmt nicht. In der Keynote sprichst du dort von George, der in dein Leben tritt, ein Aborigine, der dir von Dreaming und den Songlines erzählt. Nora, wenn ich das richtig verstanden habe, dieser George, das ist eine erzählerische Figur und ich bin neugierig, von dir zu hören, was es mit dieser Begegnung auf sich hat und was sie mit dir gemacht hat.
Ja, tatsächlich. Das Jahr 2001 gehört wohl zu den prägendsten von meinen Leben und es hat mich auf den Weg gebracht, auf den ich später gegangen bin. Und George ist sozusagen eine Figur, die aus eigentlich drei realen Figuren besteht, die ich in dem Jahr kennenlernen durfte. Damals war ich sehr irritiert. Ich hatte dieses Gefühl, ich kam nicht an und die Umwelt um mich herum kam selbst auch nicht an, wo sie doch eigentlich groß geworden sind, gelebt haben. Und dort habe ich dann gespürt, was koloniale Länder tatsächlich auszeichnet, dass nämlich fremde Menschen hingekommen sind, die ihre Vergangenheit mit sich brachten, aber sich nicht unbedingt auf das Hier und Jetzt, auf das Land eingelassen haben. Meine größte Reise und das, was ich heute immer noch lernen und üben darf und meinen Kundinnen auch näher bringen, ist wirklich das Ankommen. Und als ich das durch wunderbare Menschen, die ich dort getroffen habe, erlebt habe, gepaart mit dem faszinierenden System der Aborigines, ihrer Mythologie, wie sie sich im Land komplett in einem Feld, in einem Netz verteilen und navigieren und sich zurechtfinden in allen Belangen des Lebens, das fasziniert mich bis heute.
Was du uns hier über diese Begegnung mit George erzählst, einem Aborigine, mir kommt das so vor, wie ein moderner Mensch hier im Westen, meinetwegen in Zentraleuropa, in Deutschland, in der Schweiz, der hat ziemlich immer, wenn er unterwegs ist, ein Smartphone in der Hand. Das ist gerade auf Flugmodus, also nicht mit dem Netz und der Welt verbunden. Aber dieser Mensch tippt trotzdem in das Gerät. Er tippt auf das Glas, er berührt die Oberfläche. Und obwohl er im Moment keine Verbindung mit dem Netz hat, mit dem größeren Ganzen, was denkst du darüber?
Ein sehr spannender Vergleich und sehr treffend, ja. Er zeigt sehr schön, wie oft wir als Menschen blind sozusagen funktionieren. Aber die eigentliche Präsenz, Resonanz, die Verbindung gar nicht gegeben ist. Und wir merken es oft selber nicht.
Das heißt, wir sind oft so ein bisschen mit Flugmodus, manchmal sagen wir angezogene Handbremse, unterwegs. Und du hast ja Kulturanthropologie studiert, in der Türkei zu Alten und Migration geforscht. Du hast mit alten Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern gesprochen, insbesondere mit Männern, die in den 60er Jahren nach Deutschland gekommen sind und zwischen zwei Welten lebten. Jahre später bei einem globalen IT-Konzern hast du gesagt, ich sehe meine Gastarbeiter wieder, aber jetzt im Anzug, 50 Jahre später. Was meintest du damit?
Ja, ich hatte anfangs schon den roten Faden erwähnt, der sich durch mein Leben zieht und den ich auch immer wieder suche. Ich bin von der Regionalschwerpunkt Ozeanien, Melanesien, Australien tatsächlich zum Mittelmeer gewechselt im Laufe meines Studiums und habe dann in der Türkei und in Deutschland geforscht, wunderbare Menschen getroffen. Und das Faszinierende war wieder dieses nicht angekommen sein, nicht ganz dazu zu gehören und vor allem auch diese Traurigkeit, diese Wehmut. Warum hat uns Deutschland nicht anerkannt? Warum kamen wir hier nicht an? Und das immer noch auch im Altenheim. Und dann kam ich zu Tata Consultancy Services, genau, in eine Welt, wo ich schon vorher Expats, Fachkräfte, Führungskräfte begleitet habe, Sprach- und Kommunikationstraining zu allem. Aber ich war da in diesem riesigen Großprojekt, über 100 Leute in einem Raum, auch wieder fast nur Männer. Und ganz viele von ihnen hatten wieder ihre Partnerinnen, ihre Familien in einem ganz anderen Land, auf einem anderen Kontinent. Sie waren hier in kleinen Wohnungen teilweise, weil sie waren ja nur auf Projektarbeit. Sie waren einerseits gerufen, wichtige Arbeit zu machen, andererseits wurde aber das Thema Integration, wirklich in Deutschland ankommen, gar nicht gelebt. Und ich habe genau dieses gleiche Gefühl im Körper gespürt, wie ich es von meinen älteren Gastarbeitern kannte. Das Ankommen scheint schwieriger zu sein, als wir Menschen uns das oft vorstellen.
Nora, ankommen, sich einbringen, mitarbeiten, beteiligt sein. Wir haben vor diesem Podcast-Gespräch kurz ausgetauscht und gesagt, komm, wir legen einen Schwerpunkt auf atmende Organisation. In einem Beitrag von dir habe ich diesen besonderen Satz gelesen, Systeme leben erst, wenn die Menschen darin atmen. Das hat ja auch ein bisschen mit Ankommen, zur Ruhe kommen zu tun. Und ich überlege mir gerade, was ist eine atmende Organisation? Woran erkenne ich als Zuhörer, dass meine Organisation gerade den Atem anhält?
Eine wunderbare Frage. Atem anhalten, genau das. Das tun wir, wenn wir abwarten, wenn wir noch nicht angekommen sind, wenn wir nicht präsent sind. Ich erlebte das anfangs in dem Projekt. Später wurde mir gesagt, wow, so eine Zugehörigkeit, so ein Ankommen habe ich noch nie in einem großen IT-Projekt erlebt. Es wurde mir in meiner Change-Arbeit zugesprochen. Bin ich heute noch sehr gerührt drüber. Das Nicht-Ankommen in Großprojekten und in Unternehmen erkenne ich dann, wenn ich merke, hier sind ganz viele Leute, die funktionieren, aber sie laufen auf einer gewissen Unruhe, entweder das berühmte Fight-Flight-Freeze-Modus, oder sie laufen eben Freeze gar nicht mehr, oder sie machen ihre Arbeit ganz, ganz schnell, aber sind auch schnell wieder weg, oder es gibt viel, viel Reibung. Und da habe ich mich natürlich gefragt, wie kann man das ändern? Und das wissend als Anthropologin bin ich auch Systemdenkerin, dass es nicht an den Menschen liegt, die es nicht wollen, sondern dass sie in Strukturen unterwegs sind, die es ihnen unmöglich machen. Und man spricht in Organisationen ja sehr oft davon, in Großprojekten, dass wir in Silos arbeiten, dass diese Silos gar nicht miteinander verbunden sind. Das heißt, es ist auch kein Kreislauf, wo die Information durchfließt, wie es bei uns Menschen ist, wenn wir atmen. Wir holen Luft, Sauerstoff geht durch den ganzen Körper, die Informationen fließen mit und alles, was nicht mehr gebraucht wird, geht wieder raus. Und das, erlebe ich, ist wichtig, dass die einzelnen Menschen, gerade in Dynamik, Komplexität, in der unsicheren Welt, in der wir gerade sind, dass wir als Einzelne dieses Atmen immer wieder üben und unseren Innenraum weiten, damit wir als Individuum Komplexität verarbeiten können. Und es ist genauso wichtig, dass ein Großprojekt, dass eine Organisation an sich, ein Unternehmen, dann nochmal darüber, dass wir die Strukturen des Informationsflusses auch so bauen, dass wir atmen können, dass Informationen fließen und dass wir aufeinander aufbauen können, auf dem, was die anderen im Team auch machen, wenn sie zum gleichen Thema arbeiten, etc.
Ich will diesen Gedanken vom Informationsfluss, der nicht richtig fließt, einen Moment aufgreifen und mit dir vertiefen. Ich stelle mir vor, viele Transformationsprojekte scheitern weder an der Technologie noch am Budget, sondern an der Strategie. Und ich nehme diesen Gedanken von dir mal auf, sie scheitern daran, dass niemand wirklich da ist. Und dazu kommt natürlich, Organisationen kommunizieren häufig in fragmentierten Kanälen. Sie kommunizieren über E-Mail, sie kommunizieren über Chat, SharePoint, Sitzungen im Stundentakt. Man könnte sagen, die Information fließt, aber es entsteht noch keine Bedeutung. Was denkst du über diese Diagnose und was wird oft in klassischen Change-Ansätzen übersehen?
Die Diagnose selbst kommt nicht von mir. Ich habe sie erlebt, aber so präzise tatsächlich 2024 gehört, als ich die Weiterbildung gemacht habe zur Enterprise-Architektin bei der Kiona Group. Und es war für mich ein Puzzlestein, der wirklich in meiner Reise durch die Unternehmenswelt und durch den Change noch gefehlt hat. Und zwar baut die Kiona mit ihrem Ansatz die Unternehmen nicht einfach nur so von außen nach innen auf, sondern von innen nach außen. Und sie beginnt damit, dass Kommunikationslogik umgedreht wird. Und es geht darum, dass in jedem kleinen bisschen, in jedem Schritt, in jedem Atemzug die Vernetzung mitgedacht wird und zu einem Thema gearbeitet wird. Das erinnert mich sehr an das, wie Aborigines die Welt begreifen und ihr Wissen als Netz, als Feld. Man spricht ja auch von Feldkompetenz, dass wir die immer mehr brauchen. Es ermöglicht uns, wenn wir uns nicht von Mensch zu Mensch vernetzen, sondern zu einem Thema, können wir immer wieder frisch anknüpfen und das Thema wächst und unser Gesamtwissen zu dem Thema wächst. Und diese Art der Kommunikationsumkehr ermöglicht es, uns Individuen zu entlasten, weil das Thema im Zentrum steht. Es ermöglicht allen anderen Individuen in einem Projekt, sich dazu zu verhalten, gemeinsam zu lernen. Und es ermöglicht so, dass wir eine Plattform haben, also ein Feld. Und dass das Feld nicht mehr fragmentiert ist, weil einzelne E-Mails oder Teams-Kanäle irgendwelche Informationen in sich tragen, sondern es ist ein geschlossenes Feld, eine gemeinsame Sprache, so wie wir auch, wenn wir gemeinsam beispielsweise Stämme früher oder Dorfleben Es war eine gemeinsame Verständigung möglich. Das Leben war auch ruhiger, es war entlasteter. Und die Kultur ist ja das, was wir nicht sehen, ist das Implizite, was wir erst explizit machen müssen. Und das passiert häufig in Projekten nicht. Es passiert aber, wenn ich dieses Netz, wie ein semantisches Netz, drüber lege oder überhaupt aufbaue. Und darauf, und jetzt wird das Ganze erst spannend, jetzt wo wir KI haben, wenn wir darauf dann die KI spielen, dann kann auch die KI auf sehr viel kongruenteres, vollständigeres Wissen zugreifen und kann mit uns gemeinsam neues Wissen erschaffen. Wir sind dann sitzen gerade wie die Aborigines mit der KI am Lagerfeuer, erzählen uns die Geschichten und begreifen auch, welche Symbole welche Bedeutung haben, welches implizite Wissen in Sprache, in Ideen steckt.
Lass mich mal diesen Faden aufnehmen. Du sprichst hier die Verbindung, die Vernetzung, den Austausch an. Als Anthropologin arbeitest du auch immer wieder mit dem Kulturbegriff von Clifford Geertz, Kultur als Bedeutungsgewebe, das Menschen durch ihre tägliche Interaktionen spinnen. Und ich spüre es bei dir erneut, du gehst hier noch einen Schritt weiter. Das, was du jetzt gerade auch über die KI gesagt hast, quasi das Feuer, wo wir Menschen rundherum sitzen. Ich stelle mir vor, im Zeitalter der KI ist Kultur kein weicher Faktor mehr, sondern die KI gehört zur Infrastruktur. Das klingt jetzt vielleicht nach einer steilen These. Magst du uns deine Gedanken dazu einen Moment auspacken?
Ich liebe deine steile These. Ich liebe auch die Chancen, die wir jetzt durch KI bekommen. Denn für mich war Kultur nie ein weicher Faktor. Mich hat es eher anfangs auch gekränkt, aber mein Ego ist ja mit steigendem Alter auch kleiner geworden, zu sehen, wie das Thema Kultur in Unternehmen behandelt worden ist. Soft Skills, weg damit. Und Kultur, ja, das machen ja nur die Frauen. Es gab das schöne Wort Chicks Creating Slides für Change und Culture. Und damit konnte ich nichts anfangen. Sondern jetzt mit KI sind wir in Sprache. Wir sind in Sprachmodellen. Und wir haben die Chance, tatsächlich Kultur in den Fokus zu nehmen und besser zu verstehen, wie kommunizieren wir denn auch nonverbal durch unser Verhalten? Wie verbinden wir uns? Wie schaffen wir Realitäten? Und wir stellen uns gerade alle da diese Frage, was zeichnet mich als Mensch aus? Was unterscheidet mich von der KI? Wo bin ich besser als die KI? Was möchte ich bei mir behalten? Was möchte ich weggeben? Und die Infrastruktur, die sich aber baut, ist durch unsere Interaktion miteinander als Menschen, das, was wir an neuen Ideen erschaffen, aus uns heraus, und mit der KI gemeinsam. Und da entsteht eine Co-Kreation, die genau dem entspricht, was Clifford Geertz für mich aussagt, wenn er sagt, wir weben unser Bedeutungsgewebe immer wieder selbst.
Mir kommt hier dieses Zitat in den Sinn vom indigenen Forscher Tyson Yunkaporta. Er schreibt sinngemäß, mit der Digitalisierung bauen wir nur das nach, was wir mit Mühe aus unserem indigenen Wissen zerstört haben. Du hast mir beim Vorgespräch gesagt, dass dieses Zitat für dich alles zusammengebracht hat. Die Songlines der Aborigines nennst du das erste Wissensmanagementsystem der Menschheit, verteilt, relational, lebendig. Nora, was denkst du, was können Organisationen von 40.000 Jahren indigenem Wissen lernen, ohne es zu romantisieren?
Sehr viel. Zum einen möchte ich hier in diesem Punkt doch einmal sagen, ich bin kein Fan davon, was ich auch häufig auf Instagram sehe, wer sich gerade drum streitet, wer hat was, wessen Ahnen haben was zuerst erfunden. Aber ja, die Aborigines sind auf jeden Fall schon sehr, sehr lange mit 40.000, 65.000 Jahren auf diesem System unterwegs. Und das Wichtige, du hattest vorhin auch den Kulturbegriff angesprochen, ist, dass wir uns darauf berufen, wieder in Beziehungen zu denken, zu begreifen, dass wir nicht nur im Kopf existieren, nicht nur kognitiv die Welt begreifen, sondern auch durch die Beziehungen, die wir miteinander kreieren. Und wir treten, ja, Reachinis haben ja, sind ja für die Songlines bekannt. Da gibt es ja beispielsweise auch verschiedene Stämme mit verschiedenen Sprachen, die aber Teil einer Songline sind, die sich vielleicht noch nie begegnet sind, wo man aber merkt, ah, die singen, they are singing the same song. Sie beschreiben die gleiche Mythe. Sie sind der einen mehr das Ende, die anderen mehr den Anfang, sodass man wirklich verfolgen kann, wo sind die Ahnen, die die Welt erschaffen haben, langgelaufen? Welche Bedeutung haben Symbole, dass in einem Symbol ein ganzer Satz, ein ganzer Mythos stecken kann? Das ist etwas, was eine wirklich dichte Form von Bedeutungsschaffen ist. Und das ist etwas, was wir in unseren Organisationen häufig übergehen, dass wir nicht mehr uns die Zeit nehmen, wirklich die Bedeutung von dem, was wir zuhauf und als Masse kreieren. Wir schaffen ganz viele Informationen, aber wir schaffen nicht mehr unbedingt Wert. Wir schaffen nicht mehr unbedingt Bedeutung. Und wir schaffen nicht mehr unbedingt wirklich ein Wissen. Und das ist der Unterschied zwischen diesen fragmentierten Feldern und wirklich vollständigen ganzen Feldern. Der Fokus auf die Beziehung, wie auch der Kulturbegriff von Jürgen Bolten, den ich auch gerne verwende, sagt, wenn wir die Beziehungen fokussieren, dann denken wir automatisch in einem Netzwerk, dann sind wir automatisch verbunden. Und das geht uns in Organisationen häufig verloren, weil wir uns die Zeit nicht mehr nehmen, zu atmen und anzukommen.
Verbindung, Kommunikation, Austausch, Bedeutung im gemeinsamen Dialog erschaffen. Ich überlege mir gerade, Nora, was sich vielleicht viele Hörerinnen und Hörer unserer Podcast-Episode gerade für eine Frage stellen, nämlich die Frage, was hat das jetzt alles mit künstlicher Intelligenz zu tun? Du sagst ja eigentlich, KI ist die erste Technologie, die Bedeutungsgewebe im großen Maßstab lesen kann. Aber sie kann nur lesen, was bereits von anderen Menschen früher gewoben worden ist. Und die Qualität des KI-Outputs entspricht der Qualität des organisationalen Feldes. Was heißt das für Unternehmen, die gerade KI einführen und dabei vor allem über Tools und über Lizenzen sprechen?
In meiner Arbeit, wenn ich sage atmen für den Menschen, die innere Arbeit ist wichtig, unser Nervensystem, dass wir diese ganze Komplexität begreifen können, geht es auch häufig natürlich darum, auch wenn dann noch KI dazukommt, was passiert in uns? Wie funktionieren wir? Wir sind Menschen, wir haben eine linke Gehirnhälfte, eine rechte Gehirnhälfte. Das, was du gerade ansprichst mit den Lizenzen, mit den Tokens, das ist die linke Gehirnhälfte. Das ist das, worauf wir über Jahrhunderte oder auch Jahrtausende immer mehr drauf trainiert und reduziert worden sind. Das, was bei den Aborigines und den indigenen Kulturen und unseren Ahnen in der Antike mehr geschätzt war oder war eine Balance zwischen der linken und der rechten Gehirnhälfte. Und die rechte Gehirnhälfte, die sieht mehr in Mustern. Und das ist das, was wir jetzt wieder brauchen, wenn wir in eine stark komplexe, sich wandelnde Welt kommen. Und das braucht mehr als das reine Detaildenken, auf das wir trainiert sind. Deswegen ist es nachvollziehbar, dass die Unternehmen in Lizenzen, in ihren Silos, in den einzelnen Aspekten denken, weil so sind wir sozialisiert, aber sehr viel angenehmer und spannender wird es, wenn wir unserer rechten Gehirnhälfte wieder mehr zuhören, wenn wir der mehr überlassen, wenn wir mit der KI mithalten wollen. Wir bringen ihr Mustererkennung bei und selbst verlieren wir diese Kompetenz, wenn wir es nicht wieder aufbauen. Und es ist keine neue Kompetenz, die wir als Menschen lernen müssen, sondern es ist ein Erinnern an das, was unsere Vorfahren immer schon kannten. Wir müssen sehr gut aufpassen, was wir wirklich outsourcen wollen. Mein Kollege Dirk Heuschen sagt auch immer, ja, früher konnten wir noch gut Kopfrechnen, dann kamen die Taschenrechner. Was haben wir verlernt? Kopfrechnen. Mittlerweile fahren wir nur noch mit Navigationssystemen und unser Orientierungsvermögen ist stark reduziert. Indigene Kulturen, Leute, die nicht so digitalisiert sind, haben diese Kompetenzen noch.
Nora, zu Beginn habe ich diesen Dreiklang erwähnt, den du immer wieder in deinen Trainings und in deinen Publikationen erwähnst: Erkennen, Verbinden, Entfalten. Und wir haben jetzt eben von Netzwerken, die gewoben werden müssen, auch gesprochen. Mhm. Du hast für den Dreiklang sogar eine eigene Methode benannt, die Aaron-Methode, Abkürzung EVE, eben für Erkennen, Verbinden, Entfalten. Nimm uns einen Moment mit in ein konkretes Projekt. Wie sieht Erkennen, sagen wir, am Tag 1 aus? Was verbindest du dann im zweiten Schritt? Und vielleicht noch die Zusatzfrage, woran merkst du, dass sich bei diesen Menschen in dieser Situation, in diesem Team tatsächlich etwas entfaltet?
Sehr gerne, Ivo. Ja, im letzten Jahr war ich in einem Projekt im Mittelstand in Deutschland, Maschinenhersteller. Und es ging darum, dass geklärt werden sollte, wie können wir unsere ERP-Einführung besser gestalten? Oder überhaupt, wie sollten wir vorgehen? Alle immer große Angst. Es wird ja am Ende immer teurer, als es sein müsste. Zwei Dinge. Meine Methode verbindet das Innenleben, also die innere Welt, Aaron, mit A für Anthropos, Mensch, Resonanz, Orientierung und Netzwerken, und das Äußere, das klassische Projektmanagement, Unternehmensberatung, Analyse, Roadmap machen, Orchestrieren des Ganzen und navigieren. Der Kern ist Eve, wie du sagst. Erkennen, verbinden, entfalten. Erkennen geht eben, kann ich einmal in der Innenwelt machen, aber ich gehe nicht in Maschinenhersteller, Unternehmen und sage, wir müssen jetzt erstmal hier alle Inner Work machen. Nein, wenn es passt, ja, wenn es notwendig ist, auch. Das war in dem Fall nur bei einer Person notwendig, weil die dem Ganzen etwas kritisch gegenüberstand. Und wir haben uns dann auch tatsächlich im Vorfeld unterhalten mit allen einzelnen Leuten, wer stand wie wo. Und da ging das Erkennen auch da rein, dass wir in die Glaubenssatzarbeit gegangen sind. Was stört dich hier oder wovor hast du Angst? Als wir das gelöst haben und ich nenne ihn jetzt mal Timo, erkannt hat, was seine Herausforderung war, dann hat er sich mit sich selber verbunden, hat es erkannt und konnte dann auf die anderen zugehen in das Projekt, konnte mitgestalten im Mobilisierungsworkshop und sie konnten gemeinsam den Start hinkriegen. So hat sich das im Projekt durchgezogen. Das ist ein Beispiel. Aber es geht ja hierbei auch um das größere Ganze. Das heißt, es geht auch in dem Erkennen-Modus darum, dass alle erkennen, wir stehen da vor einem großen Canva, alle erkennen, worum geht es hier denn eigentlich, wenn wir das Projekt machen? Was bringen wir für Vorstellungen, Ängste oder Bedenken mit? Oder wo sind wir schon auf Widerstand, weil wir sagen, das passt doch überhaupt gar nicht in unsere Strategie, das jetzt und heute zu machen? Und warum sind wir im ersten Pilot, also im Piloten drin? Diese Dinge zu erkennen und zu benennen, das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst kommen wir gar nicht zu dem Punkt, dass wir wirklich atmen können. Wir sind dann immer auf diesem Alarmmodus und eigentlich unzufrieden und kommen nicht in dem Projekt und in unserer Rolle an. Im zweiten Schritt, wenn das erkannt ist, dann können sich auch alle mit den Zielen verbinden, die Visionen formulieren und können sich committen, können sagen, ja, da wollen wir gemeinsam dran arbeiten. Und wir wollen auf die und die Weise gemeinsam dran arbeiten. Dann bauen wir das Bild und die Roadmap etc. Und dann sind die Leute auch mobilisiert und dann kommen wir in die Entfaltung. Und das ist eine Spirale, die sich immer weiter dreht.
Nora, lass mich mal hier eine kritische Frage einwerfen. Ich habe nämlich während unserem Gespräch mir 2-3 Notizen gemacht und ich bringe hier die Begriffe ein, die ich mir aufgeschrieben habe. Du hast gesagt, Glaubenssatzarbeit, du hast erwähnt, sich mit sich selber verbinden und richtig atmen können. Ich habe zu Beginn auch das Stichwort Resonanz eingebracht. Ich kann mir vorstellen, da gibt es auch da draußen ganz viele Männer und vielleicht auch Frauen, die sagen, hey, hallo, das ist Esoterik im Business-Gewand. Und du selbst hast lange geglaubt, mit Sensibilität und Feingefühl sei mal in der Business-Welt nicht erfolgreich, habe ich bei dir in deinen Publikationen gelesen und du hast sogar offengelegt, dass du den Preis dafür körperlich bezahlt hast. Ich bin neugierig von dir zu hören, Nora. Wie begegnest du der Skepsis von Zahlenmenschen, sagen wir mal einem CFO? Oder vielleicht anders gefragt, wo stößt dein Ansatz auch an Grenzen?
Ganz klar geht es darum, Menschen so zu begegnen, wie dass ich mich auch verbinden kann, also da, wo sie stehen. Ich werde niemanden, wie ich es auch schon sagte, inner work aufdrücken. Wer das nicht machen will, muss es nicht machen. Ein Projekt kann auch ohne Konfliktarbeit oder ohne innere Themen gelingen. Es ist nur so, dass wenn die Innenwelt und die Außenwelt nicht zusammenpassen, können wir nicht die gesamte Kraft nach vorne bringen. Andere nennen es auch Mindset-Arbeit. Glaubenssatzarbeit ist tatsächlich, ja, ich hatte den Glaubenssatz, ich muss hart sein, das ist die Businesswelt. So wurde ich geprägt und habe gemerkt, dass ich ganz viel von dem, was ich eigentlich an Wert auch bringe in die Businesswelt, verstecke und gleichzeitig auch eine Härte teilweise an den Tag lege, weil ich denke, sie muss ja sein, die überhaupt gar nicht notwendig ist. Wenn ich jetzt als Enterprise Architect und Change und Transformation Lead ein Projekt aufsetze, ist das auch ein Raum, den ich spanne, sodass auch ganz viel Härte und Druck gar nicht mehr notwendig ist. Und das ist wiederum etwas, Zahlenmenschen, CFOs und CIOs, die ich kenne, gehen häufig davon aus, Projekte funktionieren nur dann, wenn da jemand im Taskforce-Modus ist und es durchprescht. Ja, kann man machen. Ja, kann ich auch machen. Aber es kostet mehr. Es bringt am Ende nicht so schnell die Lösung, die gewünscht ist. Es bringt am Ende nicht so nachhaltig die Lösung, die gewünscht ist. Und die Zufriedenheit der Mitarbeiter ist auch nicht immer gegeben. Wenn ich ein System so aufbaue, wie ich es vorhin geschildert habe, dass ich die Kommunikationsstruktur umdrehe, entlaste ich den einzelnen Menschen von Informationsflüssen und ich kann smoother und leichter bessere Ergebnisse erzielen. Das heißt, ich werde niemanden sagen, wir müssen erstmal inner work machen. Es ist ein Angebot und da stößt es definitiv auch an Grenzen. Es ist nicht für alles gemacht. Es ist aber in dem Moment gemacht, wenn es um Führung geht, wenn es um Persönlichkeitsentwicklung geht, wenn es darum geht, Teams, die nicht die gleiche Sprache sprechen, zusammenzuführen. Dann sind Angebote mit Fragen, sich mal anzubieten, sich zu fragen, was passiert eigentlich in mir, wie fühle ich mich, durchaus sinnvoll, aber nichts, was ich durchpressen würde und auch nichts, was in jedem Moment notwendig ist.
Nora, ich greife ein aktuelles Beispiel aus. Ich bin ja immer mal auf LinkedIn unterwegs, schreibe dort Artikel und Beiträge und diese Tage habe ich über die Gestaltung von Anfangssituationen einen Beitrag veröffentlicht, weil ich auch eine spezielle Episode zur Gestaltung von Startsituationen in der Erwachsenenbildung dort veröffentlicht habe. Dieser Beitrag hat überraschend viel ausgelöst. Viele Menschen haben sich beteiligt, er ist geteilt worden, es gab Lob und Kritik. Und der Grund war natürlich, weil ich ja in meinen Trainings auch manchmal erlebe, dass die Leute zwar da sind, dass sie Platz nehmen, manchmal auch gleich ihre Laptops aufklappen, kaum nach links oder rechts schauen, wer sonst noch im Raum an diesem Lernprozess teilnimmt. Das heißt, die Leute sind da, aber irgendwie auch nicht da. Und die Aufmerksamkeit hängt vielleicht noch in einer letzten Sitzung oder die Aufmerksamkeit ist bereits auf ihrem Bildschirm im Posteingang. Und du stellst ja manchmal auch diese Führungsfrage, nämlich diese Führungsfrage, bin ich wirklich anwesend, bin ich wirklich da? Was könntest du Ausbilderinnen und Ausbildern, Trainern und Bildungsfachleuten mitgeben, die heute hier zuhören, die Präsenzsituationen gestalten und die wirklich mehr in Resonanz mit ihren Teilnehmenden in diesen Lernräumen gehen möchten? Was kannst du denen ganz praktisch mitgeben?
Geht in den Körper. Es ist so einfach und mir wurde es auch zu spät gesagt und ich liebe es. Wir sind kognitiv geprägt. Wir denken vor allem auch mit der linken Gehirnhälfte. Was hilft, ist dann das Gegenteil zu machen. Man kann Atemübungen machen, ja, man muss aber auch nicht mit jedem Atemübungen machen. Aber das Wichtige ist, die Menschen kommen ja auch meistens in die Seminare, weil sie noch mehr Kognitives aufnehmen wollen. Das heißt, die linke Seite ist überfordert. Damit sie entlastet wird und wieder mehr aufnehmen kann, helfen Dinge wie mal aufstehen, sich strecken, Füße berühren, was anderes machen, was im Raum wahrnehmen, die rechte Gehirnhälfte aktivieren. Oder Erinnerungsübungen, sich zu fragen, was war denn am letzten Wochenende? Wo hattest du, welche Kaffeetasse hattest du tatsächlich in der Hand am Samstagmorgen? Das aktiviert Areale, die uns anders mit uns selber verbinden, uns wieder was erkennen lassen. Und dann können wir uns auch mit dem Inhalt des Seminars verbinden und etwas Neues entfalten.
Nora, das sind schöne Beispiele für die Praxis in den Lernsituationen. Und traditionell fasse ich einmal am Ende von einem Gespräch wichtige Punkte zusammen, die wir mitnehmen können. Heute hatte ich die Herausforderung, dass ich ganz viel notieren konnte. Und ich versuche mal kurz, den Überblick für mich wieder zu schaffen. Wir haben ja diese unterschiedlichen Begrifflichkeiten. Wir haben hier von Entfaltung gesprochen. Und ich stelle mir mal vor, erste Erkenntnis, viele Entwicklungsprojekte, Transformationsprojekte, die scheitern eben wirklich nicht an der Technologie oder am Budget oder an der Strategie, die nicht trägt, sondern sie scheitern an der mentalen Abwesenheit der Menschen, die dort nicht nur sitzend oder im Raum, sondern richtig beteiligt sein sollten. Sie scheitern daran, dass Information fließt, aber noch keine Bedeutung für diese Menschen entsteht. Zweitens habe ich mir notiert, im Zeitalter der KI wird Kultur zur Infrastruktur. Denn KI kann nur lesen, was eine Organisation zuvor an Bedeutung gewoben hat. Du hast verschiedentlich von diesem Feld gesprochen. Ich stelle mir vor, die Qualität des Feldes bestimmt letztendlich auch die Qualität des Outputs. Und drittens habe ich für mich mitgenommen, Präsenz ist eine Führungskompetenz und eine didaktische Kompetenz gleichzeitig. Die Frage, bin ich wirklich da? Die gilt im Sitzungszimmer und die gilt aber auch im Seminarraum. Und wir sollten sie als Kursleitende, als Dozierende oder als Führungskraft immer mal wieder uns selber aktiv stellen und auch der Gruppe weitergeben. Seid ihr aktiv da? Was meinst du zu einer Zusammenfassung? Gibt es Ergänzungen von dir?
Ich bin sehr beeindruckt. Wir haben tatsächlich ganz schön viele Themen hier heute besprochen. Du hast sie wunderbar zusammengefasst. Ich unterschreibe alles. Und auch den Punkt, nicht nur wie aktiviere ich meine Kursteilnehmer, sondern eben auch meine Rolle als Dozentin, als Trainerin. Bin ich anwesend und bereit, mich mit den Menschen, die zu mir gekommen sind, wirklich zu verbinden? Ja.
Nora, ganz am Schluss frage ich immer meine Gäste in der Podcast-Reihe Education Minds, wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo findet man dich, gerade auch wenn man tiefer in diese heute von dir vorgestellte Aaron-Methode eintauchen möchte?
Am einfachsten ist es, über meine Website noraengelbert.de zu gehen. Auf LinkedIn findet man mich, mittlerweile auch aktiver auf Instagram über meinen Namen, ganz einfach Nora Engelbert. Und auch, wer noch mehr über die Organisationsentwicklungsmethode von der Kiona hören will, über die Kiona Group.
Wir werden unten in den Shownotes alle diese Links aufführen und mir bleibt einfach noch am Schluss, dir ganz herzlichen Dank zu sagen für die Zeit, die du mir und uns geschenkt hast. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute.
Herzlichen Dank, Ivo, nochmal für die Einladung und danke an die Zuhörer.
Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Like und eine positive Bewertung auf Apple und Spotify. Mehr Informationen zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.education-minds.com und auf LinkedIn. Alle Links findest du immer auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich auch in der nächsten Episode wieder mit dabei zu haben. Bis dann, dein Gastgeber Ivo Würst.